Ich werde ein Wort Gottes lesen. Und ich möchte euch bitten, lasst uns unser Herz öffnen für Gott. Ich wünsche natürlich, dass Gott unsere jungen Leute auf ihrer Konferenz auch ganz besonders begegnet. Das ist mir ein großes Anliegen, denn eine oberflächliche Erfahrung mit Gott reicht nicht. Wir brauchen eine tiefe Erfahrung mit Gott. Viele unserer jungen Leute haben sich in jungen Jahren bekehrt, aber es fehlt ihnen eine tiefe Begegnung mit Gott. Und wenn du hier sitzt und keine tiefe Begegnung mit Gott hast, suche Gott. Wie schon im ersten Lied hieß, oft gedenken wir der alten Zeiten oder der ersten Zeiten. Wir sehnen uns nach Erweckung. Wir tragen in uns, ich wenigstens trage in mir, eine echte Sehnsucht nach Erweckung. Ich wünsche mir sehr, dass Gott uns erweckt, dass der Heilige Geist über jeden Einzelnen kommt, dass wir Menschen sind, die erfüllt sind, die voll Heiligen Geistes sind, die mit Gott leben in ihrem Alltag. Lasst uns nochmals aufstehen und beten wir für diesen Gottesdienst nochmal, für das Wort. Betet mit mir und möge der Herr sein Wort segnen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Namen hier sein können. Segne diesen Morgen, Herr. Strecke deine Hand aus. Lass mich dein Wort so weitergeben, wie es du machen würdest. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, segne dein Wort, Herr. Sprich zu uns. Belebe dein Wort. Lass es nicht nur Theorie sein, sondern lass es Geist und Leben sein. Herr, während ich dein Wort predige, lass dein Geist über Menschen kommen. Lass dein Geist fallen über einzelne Menschen, die erfüllt werden im Heiligen Geist. Ich bitte dich, Herr, ich möchte das erleben, Herr, dass du es heute genauso tust wie vor Zeiten. Danke, Herr. Danke, dass du derselbe bist. Danke, dass wir dich proklamieren dürfen. Du bist der Herr. Du bist der Täufer im Heiligen Geist. Du bist der, der gesagt hat, geht nicht von Jerusalem weg, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Halleluja. Danke, Herr, dass wir heute Morgen vor dir stehen dürfen und dein Wort proklamieren dürfen. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Ich habe keinen klassischen Text jetzt einfach so. Ich werde viele Bibelstellen lesen. Mir fiel dieses Thema zu. Wir haben es verteilt an verschiedene Brüder, verschiedene Themen. Und was sie predigen, wissen wir nicht, aber sie werden sich vorbereiten und sich leiten lassen. Die Geistestaufe in Lehre und Praxis. Ich fange mit Matthäus 3 an, Vers 11 und 12, wo Johannes der Täufer prophetisch voraussagt über Jesus. Er sagt von sich erstmal: Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, um ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wortschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er mit nie auslöschendem Feuer verbrennen. Dieser Vers ist schon, bevor Jesus auftrat, von Johannes gesagt worden. Aber wahrscheinlich am gleichen Tag, als Jesus, oder es war am gleichen Tag, als Jesus zum Jordan kommt. In Johannes 3 wird gesagt, Johannes zeigt auf Jesus, siehe, das ist Gottes Lamm, wer es der Weltsünde hinwegnimmt. Und anschließend hat sich Jesus ja taufen lassen, so es will es Johannes nicht, wir kennen die Stelle. Drei Gedanken für die Predigt heute. Zuerst mal möchte ich die Geistestaufe im Leben Jesu, dann im Leben der Jünger und dann die Geistestaufe im Leben aller Gläubigen seit der Apostel bis heute von der Bibel her zeigen. Die Geistestaufe im Leben Jesu. Es ist richtig, im Leben Jesu zu beginnen, weil er uns als Vorbild dient. Auch wenn es um die Geistestaufe geht. Und hier habe ich gelesen, ich taufe euch mit Wasser, sagt Johannes, aber nach mir kommt einer, der ist stärker wie ich. Er tauft im Heiligen Geist und mit Feuer. Und hier sagt die Bibel eindeutig, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Einige Verse danach lässt sich Jesus taufen. Im Vers 16 steht, und da Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser und siehe, da tat sich der Himmel auf und Johannes sah den Heiligen Geist in Form einer Taube auf Jesus herabkommen und er blieb auf ihn. Also Gott bestätigt sofort, dass er am Wirken ist. Es steht nämlich im Vers 17, und siehe, eine Stimme vom Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Halleluja. Es war also kein irgendwelcher Vorstellung oder Gedankensprung, was Johannes hatte, sondern es waren Tatsachen. Gott steht, der Vater redet direkt vom Himmel, die Menschen können die Stimme hören, Johannes kann den Heiligen Geist sehen und alle können Jesus sehen. Also es war die Dreieinigkeit, hat sich offenbart am Jordan. Erst danach kam die Versuchung, erst danach predigte Jesus, erst danach tut er Wunder. Vorher hat er keine Wunder getan. Hier erfüllt der Heilige Geist Jesus. Denn in Lukas 3 steht, er wurde erfüllt im Heiligen Geist, auch die gleiche Stelle, noch deutlicher. Und es ist, Jesus betete, heißt es, als er vom Wasser kam, und er wurde erfüllt im Heiligen Geist. Also vorher tat er kein Wunder, sein Dienst hat er nicht mal begonnen. Er war 30 Jahre alt etwa, als er hier zum Johannes kommt, um sich taufen zu lassen. Wenn Jesus, der als Gottessohn auf der Erde war, die Taufe im Heiligen Geist nötig hatte, wer von uns sollte es nicht nötig haben? Es gibt so kluge Leute, die alle möglichen Ausreden finden, warum sie nicht die Taufe im Heiligen Geist brauchen. Ich habe keine Zeit, um mit solchen überhaupt meine Zeit zu verschwenden. Sondern ich kann nur vom Wort her ganz klar sagen, Jesus hat es für nötig gehalten. Gott hat es für nötig gehalten, deshalb erfüllte sein Sohn hier auch mit dem Heiligen Geist. Diese Tatsache müsste ausreichen, um viele Fragen zum Schweigen zu bringen. In Lukas 4, also gleich danach, heißt es, dass der Heilige Geist, der Jesus erfüllt hatte, trieb Jesus in die Wüste, 40 Tage zu fasten. Und nachdem er 40 Tage gefastet hatte, heißt es im Vers 11, in Matthäus 4, Vers 11, danach, also nach diesen 40 Tagen, kehrt Jesus zurück nach Galiläa voll der Kraft des Heiligen Geistes oder von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, wie man es auch übersetzt. Und ein paar Verse später geht er schon in die Synagoge. In Lukas 4 wird berichtet, nachdem er von der Wüste kommt, geht er zuerst in die Synagoge und dort sagt er im Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mich, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Nachricht zu verkündigen. Er hat mich gesalbt, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sind. Blinden, dass sie sehend werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Also ein ganz neues Kapitel fängt an. Nicht nur im Leben Jesu, auch in seinem Leben, aber für die ganze Menschheit. Denn die Gnadenzeit hat angefangen. Jetzt begann er seinen Dienst mit 30 Jahren. Nachdem er 40 Tage fastet, obwohl er geisterfüllt war, fastet er trotzdem. Könnte auch ein Thema sein für sich. Die geisterfüllt sind, die fasten, weil sie die Abhängigkeit von Gott spüren, weil sie merken, ohne Gott kann ich nichts tun, ich bleibe abhängig mein Leben lang. Der Heilige Geist befähigt uns, dass wir die Werke Gottes tun. Und jetzt fängt er seinen Dienst an. Und wir könnten jetzt fragen, ja, was hat Jesus mit 25, mit 26, mit 27, was hat er mit 28 Jahren getan? Er tat kein Wunder, denn es steht in Johannes 2, als er zur Hochzeit zu Kana ging, das war das erste Wunder, das Jesus vollbracht hatte. Somit kann man sagen, sein erstes Wunder kommt erst nach seiner Geistestaufe. Und jetzt verlassen wir Jesus, gehen wir zu den Aposteln. Die Geistestaufe im Leben der Jünger Jesu. Wenn wir das Leben der Jünger betrachten, erkennen wir deutlich Einschnitte in ihrem Glaubensleben. Einen deutlichen Einschnitt am Pfingsttag. Obwohl die Jünger 3 Jahre mit Jesus wandeln, die Wunder sehen, selbst Wunder tun, sie wurden angehaucht von Jesus, um Vollmacht zu haben, und sind ihre Missionsreisen, die sie gemacht haben, haben sie selber erlebt, dass sogar Dämonen ausfuhren. Trotzdem müssen wir sagen, dass die Jünger viele positive und negative Beispiele zeigen. Es war ein Auf und Ab in ihrem Leben. Besonders sehen wir das an Petrus. Es war kein Siegesleben, sondern ein Auf und Ab. Jesus sah voraus visionär, dass Petrus dieser Felsenmann wird, aber er war es noch nie, er war kein Fels, er war sehr wackelig vor Pfingsten. Und seinen vielen positiven Erlebnissen, wenn ich vielleicht erwähnen darf, er geht aufs Wasser im Glauben. Und solange er glaubt, kann er aufs Wasser gehen. Könnt ihr schon aufs Wasser gehen? Also ich kann es noch nicht. Wer von euch ist aufs Wasser gegangen? Probiert es aus, ihr geht unter. Petrus konnte es, obwohl er noch sehr wankelmütig war, obwohl es so war, wie es war, er konnte es. Also, seine Aussage, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wäre wieder so ein Höhepunkt in sein Leben, wo Jesus sagt zu ihm, nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das kannst du gar nicht von dir so mir sagen, sondern das ist eine Eingebung durch den Heiligen Geist. Aber er ist noch nicht geisterfüllt. Aber dann gibt es auch negative Sachen im Leben des Petrus. Er hat manchmal viel zu schnell geredet und einmal sogar ein ganz negatives. In Lukas 16, 22, da hat Jesus zu ihm gesagt, hinter mir Satan, denn du wirst nicht was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Du hast im Sinn etwas. Du wirst mich von meinem Tod bewahren, es ist aber nicht im Sinne Gottes. Gott will, dass ich nach Golgatha gehe und stirb für die Menschheit. Amen. Es war im Sinne Gottes, dass Jesus stirbt. Aber Petrus sagt, das widerfahre dir ja nicht. Red nicht über deine Kreuzigung. Wir wollen nicht mal hören darüber. Hinter mir, Satan. Mann, es war also ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Vor Pfingsten gab es also dieses Auf und Ab. Nach Pfingsten war es anders. Sonst könnt ihr mir ja die Auf und Abs noch zeigen nach dem Gottesdienst, wenn jemand weiß. Ich habe es noch nicht gefunden. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 4 und 5, nur ein paar Beispiele. Da haben die Apostel so einen Mut, obwohl sie denen verbieten, im Namen Jesu zu reden, schlagen sie, peitschen sie aus. Und das hat wehgetan. Sie gehen gleich auf die Straße, predigen im Namen Jesu, rühmen und preisen Gott. Also es ist einfach großartig. Vielleicht kennst du auch ein Auf und Ab in dein Leben. Die Antwort ist die Taufe im Heiligen Geist, die Erfüllung im Heiligen Geist. Wir können nicht ein Siegesleben haben, wenn wir nicht erfüllt sind, immer wieder neu erfüllt werden im Heiligen Geist. Die Geistestaufe rettet niemand. Nicht die Geistestaufe rettet. Gerettet sind wir durch Jesu Tod auf Golgatha. Amen. Sein Blut floss und sein Blut rettet. Im Glauben werden wir gerettet. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also gerettet sind wir durch Jesu Tod auf Golgatha. Aber ausgerüstet mit Kraft werden wir durch die Geistestaufe. Wenn wir wiedergeboren sind, warum brauchen wir dann noch Geistestaufe? Das ist ja das Problem von vielen. Wenn ich wiedergeboren bin, der Heilige Geist ist doch in mir. Warum brauche ich noch Geistestaufe? In 1. Korinther 1, 23, niemand kann Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und das ist auch wahr. Und dennoch, es ist ein wunderbares Werk des Heiligen Geistes, uns zu überführen, uns zu bekehren, uns dazu zu bringen, dass wir Jesus aufnehmen, Jesus annehmen, damit wir wiedergeboren sind. Aber die Bibel bleibt hier nicht stehen. Viele Menschen bleiben hier stehen, viele christliche Leiter, auch viele Prediger bleiben hier stehen. Die Bibel bleibt hier nicht stehen. sondern ich zeige euch von der Bibel her, wenn die Bibel hier zu Ende wäre, gäbe es keine weitere Geistestaufe. Doch Jesus sagt seinen Jüngern, bevor er gen Himmel gefahren ist, in Apostelgeschichte 1, 4 und 5, und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, das Wort Befehl steht hier, er gab ihnen ein Befehl, dass sie nicht von Jerusalem weichen, sondern warten auf die Verheißung des Vaters. Wer ihr gehört habt von mir, denn Johannes hat mit Wasser getauft, also er geht zurück zu Matthäus 3, er hat mit Wasser getauft, aber er hat auf die Geistestaufe hingewiesen, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden in wenigen Tagen. Jesus sagt zu seinen bekennenden Jüngern, ja, er erteilt sogar einen Befehl. Dieser Befehl ist nicht ohne. Wir sollten es ernst nehmen. Wenn Jesus einen Befehl gegeben hat, und genau das steht auch in Lukas Evangelium, damit schließt Lukas sein erstes Buch ab, und in Apostelgeschichte fängt er damit an, genau am Anfang. In Apostelgeschichte 24, 49, ihr aber werdet Kraft aus der Höhe, also ihr aber werdet die Kraft aus der Höhe auf euch herab. Falsch. Ich werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet bekleidet werden mit Kraft aus der Höhe. Luther-Übersetzung. Also ich habe verschiedene Übersetzungen angeguckt. Egal, welcher du nimmst, es ist ganz klar drin, geht nicht weg, bleibt da, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also, Apostelgeschichte 1, nochmals Vers 2. Da steht, er gab den Apostel, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen. Das steht, bevor er ihnen das sagt, was ich vorher gelesen habe. Also geleitet vom Heiligen Geist lehrt er sie noch 40 Tage über das Reich Gottes. Und dann ist er gen Himmel gefahren. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist in Apostelgeschichte 1,5. In anderen Worten, Jesus sagt, ihr braucht eine Geistestaufe. Ihr seid meine Jünger, ihr seid schon rein, steht in Johannes 17. Ihr seid schon rein durch mein Wort. Und viele andere Worte zeigen, sie waren wiedergeboren. Die Geistestaufe ist nur für Wiedergeborene. Es kann gar nicht sein, dass ein nicht wiedergeborener Geist erfüllt wird. Das geht nicht, weil er gibt den Heiligen Geist nach der Reinigung des Herzens erst. Es geht nicht in eine unreine Kübe. Kann nicht sein. Das wäre unbiblisch. Aber hier ist das griechische Wort, ich muss zurück zum Vers 5, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Apostelgeschichte 1,5. Das Wort Taufe, Baptizo, wie bei Wassertaufe, ist da. Also es heißt taufen, untertauchen, hineintauchen, total hineintauchen. Also so soll der Jünger, die Jüngerin ganz mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, hineingetaucht im Heiligen Geist. Und wenn ich das jetzt so betone, jede klare Bekehrung ist ein Werk Gottes. Eine ehrliche Bekehrung kann gar nicht passieren, ohne dass der Heilige Geist wirkt. Jede Bekehrung ist vom Heiligen Geist gewirkt. Doch die Geistestaufe, wie wir es bei den Jüngern sehen, ist ein weiterführendes Erlebnis. Es ist nicht das Gleiche wie die Bekehrung, nicht das Gleiche wie die Wiedergeburt, sondern es ist ein weiterführendes Erlebnis. Es hat zu tun mit der Ausrüstung, mit Kraft für den Dienst. Im gleichen Kapitel, wir gehen jetzt im Vers 8, Apostelgeschichte 1,8, in der Elberfelder Übersetzung steht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Also durch den Empfang der Geistestaufe und durch das Leben mit dem Heiligen Geist, daran entscheidet sich einfach die Kraftfrage. Der Heilige Geist befähigt uns, Zeugen zu sein, Zeugnis zu geben. Nicht nur lahm, ohne Leben, sondern lebendiges Zeugnis zu geben und auch ein lebendiges Christentum zu leben. Und das bringt uns an den Pfingsttag. Heute haben wir ja den Pfingstsonntag. Wie wunderbar. Wir erinnern uns an den ersten Pfingsten, aber das reicht nicht. Wir müssen alle Pfingsten selber erleben und immer wieder erleben, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt. Und am Pfingsttag wird uns die Geistestaufe der Jünger beschrieben. Und hier steht in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle beieinander an einem Ort und plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist ihnen es eingab. Pfingsten wäre sicher nicht geworden, wenn die Jünger nicht gewartet hätten auf Pfingsten, auf die Erfüllung im Heiligen Geist. Pfingsten wäre auch nicht geworden, wenn sie nicht diese Erwartung umgesetzt hätten, dass sie warten, bis sie angetan werden. Wenn sie nicht den Mund geöffnet hätten und sagen, hier bin ich, Herr, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Auch diese Bereitschaft ist ganz wichtig. Manche sagen, bet für mich, dass ich Geist getauft werde. Das ist keine Haltung, die biblisch ist. Das ist unbiblische Haltung. Bet du für mich, dass ich Geist erfüllt werde. Nein, in der Bibel steht, bet du. Wir können mitbeten, wir können die Hände auflegen. Steht auch in der Bibel alles, aber bet auch. Und nicht nur passiv bleiben, aktiv. Glaube, dass diese Verheißung auch für dich ist. Die Bibel sagt, und sie empfingen und sie sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und dann rennen die Leute hin und her, tausende Leute sind in Jerusalem und Petrus steht auf und gibt eine Erklärung in Vers 17. Das, was ihr seht, ihr denkt, wir sind besoffen. Wir haben nicht getrunken, wir sind nicht besoffen, sondern es ist passiert, was Joel, euer Prophet, der alttestamentliche Prophet, vor Jahrhunderten schon vorausgesagt hat. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jünger und die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Liebe Gemeinde, das wünsche ich, dass wir alle erfüllt sind im Heiligen Geist. Ich wünsche mir sehr, dass unsere Söhne und Töchter prophetisch reden. Halleluja. Schenke es, Herr. Schenke es bald, Herr, dass unsere junge Leute so erfüllt sind, dass sie Visionen haben, dass sie prophetisch reden. Halleluja. Sogar über die Diener und Dienerinnen. Damals gab es Sklaven, die bei Leuten gearbeitet haben. Gott macht keinen Unterschied. Auch die Armen, egal in welchem Zustand sie waren, dürfen beten, wenn sie sich bekehrt haben, sind sie auch Kandidatinnen und Kandidaten für die Geistestaufe. Halleluja, wie wunderbar. Sogar auf sie werde ich meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Und so geschah es auch. Doch viele Menschen haben es damals schon nicht verstanden. Ach, die haben früh getrunken oder durchgemacht heute Nacht. Sie verachteten, was passiert. Aber es war nicht zu verachten. Es war was einzigartig Schönes und Wunderbares. Alle waren außer sich vor Staunen, steht im Vers 12, und fragten sich, was das sein soll. Einige machten sich lustig darüber, Vers 13, sie sind betrunken und spotteten. Bis heute ist es interessant, dass es genauso ist. Es gibt Leute, die spotten, die alle möglichen schlimmen Sachen sagen, wenn man sagt, ja, wir glauben noch an Geistestaufe mit Zungenreden. Dann haben sie so ihre Sprüche, was sie loslassen. Und die Welt hat sich nicht viel verändert, glaubt es nicht. Die Menschen werden von gleichen bösen Geister gefangen genommen wie damals. Die gleichen Dämonen, die die Menschen in ihre Verstand verfinstern, sind am Wirken. Wir müssen frei werden. und göttlich denken, biblisch denken. Möge der Heilige Geist, wenn jemand da ist, der hier noch falsch beeinflusst wurde, falsch gelehrt wurde, möge Gott dir helfen, dass du biblisch denkst. Nur ein brennendes Christentum ist anziehend. Ein totes Christentum treibt die Leute weg. Kein Wunder, wenn viele Kirchen leer sind, wenn man Politik predigt, wenn man zu Ostern nichts weiß, als Politik zu predigen, statt Jesu Auferstehung, Jesu Wiederkunft, Jesu Kraft und Macht über den Tod. Nein, mit Politik, mit dies und das, alle möglichen politischen Sachen. Eine Schande, stand im Idee einiges drin, was so die großen Herren, auch die Bischöfe so zu Ostern gesagt haben. Reine Politik bringt uns nicht. Die Leute haben es bis hierher satt, wollen es nicht mehr hören. Nur ein brennendes Christentum kann in dieser Welt noch etwas bewirken, kann Menschen zu Jesus führen. Ein totes Christentum stößt Menschen ab. Wir müssen lebendig werden vor Heiligen Geistes. Am Pfingsttag setzt eine Feuerflamme sich auf 120 Jünger, die dabei waren. Wahrscheinlich waren am ersten Tag 500, am zweiten Tag 400, am dritten Tag vielleicht nur noch 300, am siebten Tag vielleicht nur noch 140 und am zehnten Tag, heißt es, die 120, die beisammen waren, die erlebten etwas. Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Amen. Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Preis dem Herrn. Sie taten genau das, was im Psalm 105, Vers 4 steht. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit. Wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Sie taten, was Jesus ihnen gesagt hat. Und sie erlebten auch, was sie erwartet hatten. Wenn wir Menschen erreichen wollen als Gemeinde, brauchen wir dieses Feuer, dieses Brennen in uns des Heiligen Geistes. Das Ereignis war, dass an diesem einen Tag sogar schon 3000 Menschen sich bekehren. Das soll jemand zeigen, wo das passiert. Das kann nur passieren, wenn der Heilige Geist mächtiglich wirkt. Es gab Leute, die das nicht verstanden haben, das habe ich vorher schon gesagt. Es gab Kritiker, aber es gab auch Leute, die in sich gingen, die gesagt haben zu Petrus und den Aposteln: Liebe Brüder, was sollen wir tun, damit wir gerettet werden? Vers 37, Petrus stand auf und antwortet auf ihre Frage. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, heißt vorher. Der Heilige Geist hat gewirkt. Die Jünger waren nicht nur enthusiastisch für Gott, nicht nur begeistert, sondern sie waren Vollgeistes. Und als sie die Frage stellen, antwortet Petrus: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun, ist ihre Frage. Und Petrus sprach: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und eure Kinder ist diese Verheißung und allen, die der Herr noch hinzurufen wird, zu Schar der Gläubigen. Petrus beschreibt also drei Schritte: Bekehrung, Wassertaufe und Geistestaufe. Tut Buße, kehrt um von euren bösen Wegen. Lasst euch reinigen von euren Sünden. Eine gründliche Bekehrung ist so wichtig, ist die Grundlage für die Wiedergeburt. Und dann lasst euch taufen als Gehorsamschritt Gott gegenüber. Jesus hat befohlen, alle, die sich bekehren, sollen wir taufen. Und dann seid ihr Kandidaten für die Taufe im Heiligen Geist. Dann betet für die Vollmacht, dass ihr Vollmacht habt über alle bösen Mächte, Finsternismächte, die in dieser Welt herrschen. Alle diese Schritte geschehen durch Annahme des Glaubens. Ohne unser Willen wird nichts geschehen. Wir bekommen keine Geistestaufe automatisch ohne Bekehrung. Wir bekommen es nicht bei der Wassertaufe, sondern die Jünger, sie haben es uns vorgelebt. Sie warten und sie werden erfüllt im Heiligen Geist. Und das ist der Weg Gottes. Und dann erst heißt es in Markus 16, Vers 19, und die Jünger, die gingen hin, überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele Wunder und Zeichen. Halleluja. Das ist, wie die Apostel Pfingsten erleben und dann praktizieren. Das bringt uns zum dritten Gedanken. Die Geistestaufe im Leben der Wiedergeborenen von dann bis heute, weil heilsgeschichtlich hat sich nichts geändert seit dann. Pfingsten als historisches Geschehen war in dieser Art einmalig. Es gab nur ein Pfingsten, wo der Vater und der Sohn den Heiligen Geist gesandt hat. Aber seit dann ist Pfingsten, seit dann wartet der Heilige Geist, wenn wir so haben wollen, auf uns Menschen. Pfingsten als Taufe im Heiligen Geist ist für jeden Gläubigen in jeder Generation, überall, egal in welchem Land oder wo sie leben in dieser, im Universum. Drei verschiedene Grunderfahrungen gibt es mit dem Heiligen Geist. Bei mir kann der Heilige Geist sein, bei der Bekehrung oder vor der Bekehrung schon. Es gibt eine vorlaufende Gnade. Es gibt Sachen, die kann ich beweisen, dass Gott jemand schon geführt hat vor der Bekehrung. Sie machen Dinge, die sie gar nicht wissen, warum. Und später merkt man, Johannes 16, 8, wenn wir lesen, der Heilige Geist überführt. Also der Heilige Geist ist schon oft dabei vor der Bekehrung. Er führt zur Bekehrung. Er bewirkt die Bekehrung. Der Heilige Geist bei mir reicht nicht. In mir, das ist die Wiedergeburt. Das ist die Bekehrung und die Wiedergeburt. Der Heilige Geist in mir. Jemand wird neu geboren. Der Heilige Geist wirkt von innen, bewirkt ein neues Leben, die Frucht des Geistes, ein neuer Wandel, neue Redensweise, neue Denkweise. Alles wird verändert. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Halleluja. Welch eine wunderbare Sache. Der Wiedergeborene hat auch oder trägt in sich den Heiligen Geist. Aber es gibt eine dritte Grunderfahrung. Der Heilige Geist auf mir. Die Geistestaufe ist diese Ausrüstung mit Kraft des Heiligen Geistes zum Dienst. Der Heilige Geist auf mir. Der Heilige Geist drängt mich. Ananias, geh in die und die Straße. Da ist ein Mann namens Saulus. Er ist blind. Seit 3 Tagen hat er nichts gegessen. Echt, Herr Saulus? Von dem habe ich gehört. Er ist sehr gefährlich. Herr, schick jemand anders. Nein, er wollte es nicht. Aber merkt ihr etwas? Ein Jünger, auf dem der Heilige Geist ist, kann getrieben werden vom Heiligen Geist und kann geleitet werden, denn Gott kann ihn benutzen, er gehorcht und die Geistestaufe ist in der Regel mit der Erfahrung des Redens in Zungen verbunden. Die steht jedem zur Verfügung, der es möchte. Der Heilige Geist ist nicht so schwach, dir Zungenreden zu geben, eine neue Sprache zu geben. Leute, das sind alles moderne Überlegungen, das ist noch viel anderes. Es könnte sein, dass ich so eine Liebe habe, ich möchte die ganze Welt umarmen. Das ist das Zeichen, dass ich geisterfüllt bin. Oder ich möchte missionieren, das ist das Zeichen. Man möchte ein anderes Zeichen, als was in der Bibel steht. In der Bibel stehen mehrere Beispiele, ich könnte jetzt eine halbe Stunde nur darüber sprechen. Die verschiedenen Zeichen, die immer vorkommen. Vielleicht mache ich auch ein paar. Aber was ich hier sagen will, normal ist, dass wir, wenn wir erfüllt werden im Heiligen Geist, dass wir von Gott auch eine Sprache bekommen. Pfingsten als Taufe im Heiligen Geist ist für jeden Gläubigen, alle Generationen. Denn es steht in Apostelgeschichte 2, als Petrus geantwortet hat, was sie meinen soll, in Vers 39 steht, denn für euch und eure Kinder ist diese Gabe und für alle, die noch ferne sind, die der Herr hinzurufen wird. Das sind die ganze Generation, die 2000 Jahre seit dann, die Gott auch auf gleiche Weise handelt. Eure und eure Kinder ist diese Verheißung. Wenn ich es schon nicht annehme, werden es andere auch nicht annehmen. Und hier sagt Petrus den Fragenden, dass die Erlebnis der Geistestaufe für alle ist, die der Herr hinzuruft. Ich konnte mich nicht zur Bekehrung rufen. Gott hat mich gerufen. Du konntest dich auch nicht. Gott hat dich berufen. Deshalb sagt die Bibel, dass wir die Berufung Gottes ernst nehmen sollen. Die heilige Berufung nicht missbrauchen. Wandelt würdig eure Berufung. Das bedeutet, wenn Gott uns zum Heil berufen hat, Gott uns die Gnade der Bekehrung gegeben hat, dann sollen wir wandeln, so dass wir Gott Ehre darbringen. Wenn wir weitergehen in der Apostelgeschichte 8, Vers 5, da wird uns erzählt, in Samaria wirkt ein Mann namens Philippus, der Evangelist Philippus geht nach Samaria. Er wurde auch erfüllt im Heiligen Geist, denn die Bibel sagt am Anfang von Kapitel 6 in Apostelgeschichte, er war ein Mann des Glaubens und voll Heiligen Geistes. Halleluja, es gefällt mir so dieser Ausdruck. Das wünsche ich uns allen, mir auch, euch auch, dass wir voll Glaubens und voll Heiligen Geistes sind. Die Leute glaubten, was er predigt, heißt es im Vers 5, und ließen sich taufen, Vers 12. Und sie sahen Zeichen, die Philippus tat, die Teufel fuhren aus, die Dämonen aus den Menschen, Leute wurden geheilt. Und es geschahen Zeichen und große Taten und Wunder, Vers 13. Der Herr bestätigt sein Wort mitten auf der Straße in Samaria, nicht in einer Kirche, draußen auf der Straße. Menschen gucken zu und sehen, hey, was passiert da, wer ist es? Es ist ein ganz einfacher Mensch. Er ist voll Heiligen Geistes und er tut die Werke Gottes. Dazu sind wir doch alle berufen, Gemeinde. Wir alle sollten Gott gehorchen. Wenn Gott uns irgendwo hinschickt, gehe, sage, was du kannst. Den Rest macht Gott, was du nicht kannst. Er hat nie verlangt, was wir nicht können zu tun. Die Bekehrung und die Wassertaufe hatten sie hinter sich. Und die in Jerusalem, so mächtig hat Gott gewirkt, damals gab es kein Handy, kein Haustelefon, kein was weiß ich was, kein Bus alle zweite 20 Minuten, sondern von Samaria bis Jerusalem musste jemand hingehen, vielleicht den ganzen Tag laufen und dann berichten, hallo, schaut mal, was da passiert bei Philippus, das ist ein Wunder. Es haben sich tausende Leute bekehrt, sie taufen den ganzen Tag die Leute. Es haben sich etwa 5000 Leute bekehrt. Und die in Jerusalem hörten das und sie sandten Johannes und Petrus, oder Petrus und Johannes, so steht es in Vers 14. Als die Apostel das hörten, schickten sie Petrus und Johannes, um für den Empfang des Heiligen Geistes zu beten. Liebe Leute, hier habe ich ein großes Problem, wenn Leute sagen, Bekehrung, Wiedergeburt, Geistauf ist alles dasselbe. Dann sind diese Leute hinter dem Mund, haben keine Ahnung. Dann wissen sie nicht, was sie meinen. Denn hier ist der Beweis, dass es nicht dasselbe ist. Sie waren schon bekehrt, sie waren getauft, aber sie waren nicht geisterfüllt. Ich sage nicht, dass jemand, der wiedergeboren ist, gar nichts vom Heiligen Geist. Ich habe ja vorher gesagt, er ist auch ein wiedergeborener Mensch, ist ein wunderbar bekehrter Mensch. Er kann auch viel für Gott tun, aber es ist noch viel mehr möglich, wenn du erfüllt bist im Heiligen Geist. Da legten sie die Hände auf sie, also Petrus und Johannes gehen hin, beten. Und dann kam der Heilige Geist über sie. Und hier steht nicht, dass sie in Zungen redeten oder weissagten. Das ist die einzige Stelle, wo es nicht steht. Aber es steht, als Simon das sah, was passiert ist, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, Vers 18, da bot er den Apostel Geld an, gib mir auch diese Kraft, wenn ich jemand die Hände auflege, dass er erfüllt wird im Heiligen Geist. Was hat Simon gesehen? Darüber rätseln die Theologen Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Was hat er gesehen? Vielleicht hat er dies gesehen, das gesehen, irgendwas gesehen. Ich habe versucht, im Griechischen nachzuschauen, was für Worte stehen in diesem Vers, als Petrus antwortete. Und hier sah er, wie die Hände aufgelegt werden von der Apostel, wie sie geisterfüllt werden. Also es war etwas physisch Wahrnehmendes. Etwas hat er gesehen. Was hat er gesehen? Es kann sich nur um die Tatsache handeln, nämlich um das Reden in neuen Zungen. Von wo weiß ich es? Ich sag's gleich. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, kleine Klammer, ich komme gleich zurück. Dabei Cornelius, da wird berichtet über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie hörten, dass sie in neuen Zungen geredet haben und weissagten. Die mit Petrus kamen, die anderen sechs Brüder haben geguckt.
Die haben genauso wie wir in Jerusalem damals am Pfingsttag
den Heiligen Geist empfangen, denn sie reden in neuen Zungen und sie weissagen. Das waren für die zwei Zeichen, die sicher waren, dass sie die gleiche Geistestaufe erlebt haben. Zurück in Apostelgeschichte 8, was sah denn Simon? Kapitel 8, Vers 21a. Es weist hin, du hast weder Anteil an dieser Sache, noch ein Anrecht darauf, übersetzt Luther. Aber es steht, im Griechischen steht das Wort, du hast kein Anteil an diesen auszusprühenden, wörtlich übersetzt, Menge übersetzt, an diesem Wort. Und auf jeden Fall ist etwas, hat es mit Sprechen zu tun, vom Griechischen her. Ihr müsst überlegen, Luther hat sehr unter großer Druck übersetzt. Ein lutherischer Theologe, der Rudolf Stier, hat 1880 etwa die Lutherbibel überarbeitet. Er hat Luther in Ehren gehalten, er war ja selber Lutheraner, aber er war ein gläubiger Theologe. Und er hat gesagt, ich habe 3000 Stellen korrigiert und genauer gemacht. Luther hat sich beeilen müssen, wie er übersetzt hat. Trotzdem sind wir sehr dankbar für Luthers Übersetzung. Niemand, denke ich, verachte Luther. Luther hat Gott gehorcht, indem er übersetzt hat, weil er hat Millionen Menschen dadurch geholfen, in ihrer eigenen Sprache die Bibel zu lesen. Aber wenn wir wissen wollen, was im Urtext steht, müssen wir genau auf den Grund gehen. Und deshalb ist es für uns ein großer Segen, dass wir eine Menge Übersetzung haben. Ein alter Mann, der ein echter Deutscher, der Sprachwissenschaftler war, Genie in Griechisch, Hebräisch, bekehrt sich, ich glaube mit 70 Jahren hat er sich bekehrt, mit 90 hat er die ganze Bibel herausgegeben, die Mengeübersetzung. Also es war für die, die Amtsdeutsch können, ist eine super Übersetzung, eine sehr gute. Ich lese ihn fast jeden Tag, weil ich habe es auch im Computer drin, ich arbeite damit ständig. Und er übersetzt, er sagt, dass hier dass etwas Auszusprechendes geht, an diesem Wort hast du keinen Anteil. Okay, in Apostelgeschichte 9 geht es weiter mit Paulus. Hier ist die Geistestaufe des Paulus. Ich merke, ich mache zu lang bei den Jüngern, ich komme aber auch zum Abschluss gleich. 9, Vers 17, da wird Paulus getauft. Ich habe schon erwähnt, Ananias geht hin, legt ihm die Hände auf. Und Ananias erwartet, Gott hat mir gesagt, ich soll dir die Hände auflegen. Du sollst erfüllt werden im Heiligen Geist. Und sollst geheilt werden, dein Augenlicht zurückbekommen. Und er weissagt sogar über ihn. Er gibt ihm eine prophetische Botschaft, wozu ihn Gott berufen hat. Und dass er bis zu dem Kaiser gehen wird. Ist es in Erfüllung gegangen? Ja, ist alles in Erfüllung gegangen. Der einfache junge Ananias, weil er geisterfüllt war, weil er getrieben war vom Heiligen Geist, das ist meine Auslegung jetzt, so verstehe ich die Bibel, weil er getrieben war, weil er gehorcht hat, hat ihn Gott wunderbar benutzt. Er kommt sonst nicht groß vor. Wo findet ihr ihn? Er ist einfach ein Jünger, ein Nachfolger Jesu, aber voll Heiligen Geistes. Und er legt ihm die Hände auf und plötzlich fallen wie Schuppen vor seine Augen. Vorher hat er sich führen lassen. Ganz blind war er, nicht ein bisschen blind, ganz blind. Er hat nichts gesehen. Jetzt sieht er ganz klar, er kann ganz klar sehen und preist Gott und fängt gleich an zu predigen. Und schon nächsten Tag will man ihn töten, das gibt's doch nicht. So ein Hass gegen ihn. Er muss durchs Fenster runtergelassen werden, wir kennen die Geschichte. Okay, was will ich sagen? Auch die Erfüllung des Paulus, jetzt steht hier auch nicht direkt, er sprach in neuen Zungen, aber er schreibt selber, ich spreche mehr in neuen Zungen wie alle Korinther. Er schreibt es an die Korinther. Das heißt, Paulus hat viel in neuen Zungen gesprochen. Wir haben also 5 Stellen der Jünger. In 3 steht ganz klar, dass sie in neuen Zungen sprachen, teilweise auch, dass sie weissagten, genauso in Apostelgeschichte 19, da bin ich noch gar nicht dazugekommen, steht auch so. Also es gibt genug Stellen. Die Bibel sagt, alles soll begründet werden auf 2 oder 3 Zeugen. 3 Zeugnisse gibt es direkt, es gibt 2 oder 3 sogar noch andere. Wer es nicht will, glaubt auch 20 nicht. Abraham hat zum reichen Mann gesagt, selbst wenn jemand von hier zurückgeht und ihnen die Wahrheit sagt, alles erklärt, was hier los ist, werden sie ihm nicht glauben. Genauso ist es auch mit der Geistestaufe. Es ist leider so. Deshalb, ich habe schon so viel geredet mit Leuten. Ehrlich gesagt, ich wünsche mir kein Gespräch mehr mit Menschen, die immer mir das Gegenteil erklären wollen. Weil ich nicht einen Kommentar brauche dazu, sondern ich lese einfach die Bibel. Ich habe da jetzt nicht einen Kommentar aufgemacht zu dieser Predigt, ehrlich sage ich das. Sondern ich habe einfach die Bibelstellen genommen. Genauso fragt Paulus später in Apostelgeschichte 19, er kommt nach Ephesus, ich zitiere nur, ich kann es jetzt nicht alles lesen. Dort fragte die Gläubige, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Wieder so eine Fangfrage. Für die Leute, die glauben, Bekehrung, Wiedergeburt, Geistestaufe, dasselbe. Dann ist die Frage sehr dumm, sehr falsch theologisch. Denn wie kann er fragen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, wenn es nicht in einem Paket wäre? Damit sagt er ganz klar, es ist eine extra Erfahrung, eine weiterführende Erfahrung. Die Epheser sagen, nee, wir haben nichts davon gehört, dass es überhaupt sowas gibt. Er klärt sie auf, er betet für sie, legt ihnen die Hände auf. Und dann heißt, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, Apostelgeschichte 19, Vers 6, kam der Heilige Geist auf sie und sie redete in neuen Zungen und weissagten, Halleluja. Also, fassen wir zusammen, wir können noch weitermachen, auch in den Briefen gehen. Wir können sagen, alle Beispiele, alle Aussagen, ob Paulus oder Petrus, die andere Apostel, ist ganz klar, dass die Verheißung der Geistestaufe allen gilt, die glauben, die gläubig werden im Laufe der Geschichte, bis Jesus wiederkommt. Und wir sollten daran nicht vorbeigehen, denn wenn wir daran vorbeigehen, verlieren wir viele Möglichkeiten, die wir haben im Reich Gottes. Jeder Gläubige sollte also die Erfahrung erhalten oder diese Erfahrung machen, sich erfüllen lassen, dafür beten, danach sich ausstrecken, eine Sehnsucht haben nach der Geistestaufe. Amen. Was ist meine Anwendung? Wie kann man die Geistestaufe empfangen? Glaube ich, ist der Weg zum Empfang der Verheißung Gottes. Nachdem jemand sich bekehrt hat, ist es wichtig zu glauben, Gott will mich erfüllen im Heiligen Geist. Jesus sagt in Lukas 11, 9, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der nimmt, und wer sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um Brot, der ihm einen Stein dafür bitte? Und so er um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange für den Fisch bitte. Oder so er um ein Ei bittet, der ihm ein Skorpion dafür bittet. So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Meine Aussage zu dieser Stelle habe ich oft schon gemacht in Gebetsstunden. Gott wird dir, wenn du um den Heiligen Geist bittest, unmöglich etwas Schlechtes geben. Alle gute Gaben kommen von oben herab, vom Vater des Lichts. Gott gibt nur gute Sachen. Man kann nicht Stein bekommen, man kann nicht Skorpion oder Schlange bekommen oder sonst was von Gott. Nein, wenn wir sogar imstande sind, unseren Kindern gute Gaben zu geben, wenn er sagt, ich will ein Messer haben als Einjähriger, würde ich nur ein riesen Küchenmesser geben. Das kommt nicht in Frage, ist nicht für dich, das kommt nicht, lege ich noch höher. Aber Gott weiß, was wir brauchen und er weiß, wenn jemand um den Heiligen Geist bittet, wird er auch den Heiligen Geist empfangen. Deshalb habt keine Angst. Diese Angst ist ein böses Warnen von Leuten, die nicht wissen, in wessen Dienst sie sind. Wenn sie Leute abhalten wollen von der Erfüllung im Heiligen Geist. Das sage ich euch. Es gibt Leute, genauso wie Jesus gesagt hat, ihr kommt nicht hinein und ihr haltet die zurück, die hinein wollen. Die Pharisäer warnten das einfache Volk, nicht zu Jesus zu gehen, nicht auf ihn zu hören, obwohl er das Wort Gottes ihnen weitergab. Also ich empfange die Taufe im Heiligen Geist, wenn ich glaube, wenn ich mich ausstrecke danach, wenn ich mich Gott hingebe, wenn ich diese Sehnsucht in mir habe und einfach empfange. Ich rede für Gläubige. Wer nicht gläubig ist, muss sich erst bekehren, das ist klar. Da brauchen wir nicht diskutieren. Wer sich nicht bekehrt hat und nicht reinigt, hat nicht heiligt, der ist auch nicht Kandidat dafür. Voraussetzungen, glaube ich, ist Umkehr, Reinigung von alle Sünden und sich Gott hingeben, weihen dem Herrn. Er gab ihnen den Heiligen Geist, so heißt es in Apostelgeschichte 15,8, nachdem er durch den Glauben ihr Herz gereinigt hatte. Also bitte um den Heiligen Geist, denke ich, ist sehr wichtig. Glaube, bitte und öffne dein Herz, öffne deinen Mund und bete Gott an und du wirst empfangen. Gib Erweckung, Herr, wie einst vor Zeiten haben wir gesungen. Diese Sehnsucht wünsche ich uns, die der Liederdichter hatte. Vielleicht können wir das nochmal singen und dann beten. Würdet ihr das machen? Danke. Singen wir dieses Lied und dann gehen wir in ein gemeinsames Gebet. Erwarte den Herrn. Ich habe Glauben, Gott kann heute Morgen 10 Leute, 20, 30, wenn jemand nicht geistgetauft ist, heute erfüllen. Der Glaube ist entscheidend, wenn du dich bekehrt hast. Der Glaube ist so entscheidend. Es war so in meinem Leben und es ist auch so in deinem Leben. Glaube nur. Also ich würde sagen, wir beschließen diesen Gottesdienst mit, dass wir gemeinsam Gott suchen. Und wenn jemand will, dass wir für dich beten, der kommt hier nach vorne, stellt euch einfach auf, wir beten für euch. Aber wir wollen alle beten. Wer schon erfüllt ist oder geistgetauft ist, braucht eine neue Erfüllung. Der Heilige Geist möchte schenken, uns neu füllen mit dem Heiligen Geist. Lasst uns aufstehen zusammen. Lasst uns dieses Lied singen und dann miteinander beten, gemeinsam.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.